anders, als du glaubst.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
Das war meine Kollegin Nasreen Bani Asadi und ich darf mich vorstellen, ich bin Cordula Holz, katholische Theologin und Nasreen hat uns aus dem Koran rezitiert, aus der Sure 36 und wie alle hören konnten, also mich zumindest berührt das immer sehr, wenn ich die Koranrezitation hören darf. Natürlich besonders, wenn ich jetzt Nasreen kenne und ihre Art kenne, das zu tun. Die Koranrezitation hat mich schon vor Jahren sehr begeistert und fasziniert. Da habe ich lange dann zu geforscht und habe dabei natürlich auch viel gelernt. Zum Beispiel, dass der Koran oder das Wort Koran schon als Lesung und Vortrag übersetzt werden kann und eigentlich die Mündlichkeit des Koran Vorrang hat vor der Schriftlichkeit oder auch ja der Koran als die Mündlichkeit des Korans wesentlicher Charakter eigentlich ist. Wenn man sich länger damit beschäftigt, merkt man erstmal, wie poetisch der Koran im Arabischen eigentlich gestaltet ist. Und ja, wenn man sich dann mit der Rezitation beschäftigt, merkt man, es gibt ein Regelwerk und das ist aber nicht, dass dieses Regelwerk betrifft nicht so sehr die Melodien, denn die sind ganz frei improvisiert und gestaltet nach arabischen Tonarten. Und mich hat damals als Theologin sehr auch erstmal überrascht und fasziniert, dass zwei muslimische Denker in Deutschland, nämlich Navid Kermani und Milad Karimi, behaupten, dass in dieser Koranrezitation die Schönheit und Gegenwart Gottes erfahren werden kann. Und das, ja, hat mich umgehauen. Das fand ich Wahnsinn. In dieser musikalischen Rezitation des Korans soll eben die Schönheit Gottes erfahrbar sein. Und dann habe ich mich als katholische Theologin natürlich gefragt, wo ist denn die Schönheit und Herrlichkeit Gottes im Christentum erfahrbar? Und da habe ich natürlich auch sofort überlegt, Musik im Christentum, die Lieder, die wir in den Gottesdiensten singen, die ganze geistliche Musik, die es gibt, diese Riesentradition, ist das der Ort, der vergleichbar ist mit der Koranrezitation? Aber wenn man da mal näher theologisch drauf schaut, hat diese geistliche Musik eigentlich im Schwerpunkt nochmal eine andere Funktion, zumindest aus theologischer Sicht. Das darf natürlich auch jeder sagen als Christ, dass ihm...
Nämlich
ja,
welche?
Genau,
sorry, dass ich jetzt hier so reinkomme. Ich bin Annette Wöckler und ich bin die jüdische Theologin in unserem Dreierteam. Welche Funktion hat denn die Musik im Christentum, also diese Choral oder diese?
Also das, was ich als erstes denken würde, wenn ich an die Musik im Christentum denke, ist eigentlich Lob Gottes. Ne? Das kann natürlich auch Klage sein. Das ist nicht nur Lob Gottes, das kann auch Klage oder Bitte sein. Also es ist schon auch in einem gewissen Weise eine Beziehung zu Gott da, aber so die erste Funktion ist nicht die Gegenwart Gottes oder die Schönheit Gottes hörbar zu machen, dass da die Musik eine andere Schwerpunktfunktion hat. Aber wie gesagt, wenn das jemand anders sieht, dann persönlich das empfindet, dann ist das was anderes. Das war so nur mein erster Zugang zu sagen, nee, da muss vielleicht noch was anderes vergleichbar mit sein in der katholischen oder in der christlichen Theologie.
Also zuerst muss ich sagen, dass besonders in dem muslimischen Ansatz zum Islam gibt es zwei Kategorien und durch diese Kategorien sprechen wir über Gott. Eine ist die Kategorie der Schönheit und Kategorie der Herrlichkeit. Ich fange mit Herrlichkeit zuerst, also mit der Kategorie der Herrlichkeit ist gemeint diese Eigenschaften von Gott, die mit seiner Größe und seiner Gerechtigkeit und also alles, was mit Gott als der Große gemeint ist, also diese Herrlichkeit ist so verstanden. Und neben dieser Kategorie gibt es die Kategorie der Schönheit. Und es geht um Gottes Barmherzigkeit, Menschfreundlichkeit und alles, was mit, also vielleicht kann man, also alles, vielleicht man kann die femininen Aspekte von Gott mit diesen Schönheit denken. Und ja, also wenn zum Beispiel der Koran als ein Zeichen der Schönheit Gottes verstanden wird, dann spielt das auch ein Element in dieser Kategorie. Also wie können wir Gottes Schönheit und seine Barmherzigkeit durch Koran irgendwie erleben?
Ach, spannend, da würde ich am liebsten gleich drauf eingehen, auf die Schönheit als mystische Kategorie. Aber ich würde vorher mal Annette fragen, wie ist das im Judentum? Wie würdest du da oder was würdest du mit Schönheit in Verbindung bringen?
Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Wir haben ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Ästhetik. Also es auf der einen Seite gibt es schon in der Tora eine ausführliche Beschreibung, zum Beispiel der Gewänder des Priesters. Die Farben werden beschrieben, also Purpur und Blau und Rot, die Turban, Kleid, Mantel, also außergewöhnliche Schönheit des hohen Priesters. Und bis heute zum Beispiel in der Yom Kippur-Liturgie wird der Priester beschrieben in der traditionellen Liturgie, wenn er dann aus dem Tempel kam und strahlte vor Schönheit. Und das ist aber eigentlich was ganz Außergewöhnliches. Sonst ist die Tora und auch Propheten und Schriften und überhaupt die rabbinische Literatur ganz zurückhaltend. Das heißt, im Talmud ist schon Thema, die Schönheit von einigen Rabbinern, das kommt schon. Aber sonst ist eben Schönheit ist Gott. Und übrigens, du sagtest eben Nasrin, Herrlichkeit und Schönheit. Das ist im Grunde selber auch im Judentum. Also le kavod oder tif eret. Kavod ist Ehre, Herrlichkeit und tif eret ist Schönheit. Und das kriegt übrigens in der Mystik auch nochmal besondere Bedeutung. Und dann aber ansonsten auf der anderen Seite ist die jüdische Tradition lange sehr skeptisch äußeren Eindrücken gegenüber. Also zum Beispiel klassischer Fall ist die Geschichte von König Saul, der Prophet Samuel, der wird von Gott losgeschickt, König zu suchen und sieht den Saul und der Saul muss unheimlich gut ausgesehen haben, war ein Kopf größer als alle anderen, so dass der Samuel denkt, der muss es sein und Gott sagt, pass auf, blick nicht einfach nur auf das Aussehen und auf die Größe der Gestalt. Denn nicht wie ein Mensch sieht, sehe ich Gott. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht in das Herz. Und der Saul war im Grunde kein guter König, weil der hat im Grunde getan, was die Menschen wollten. Und er war nicht wirklich eine Führungspersönlichkeit. Also, oder auch moralisch zum Teil hat er Dinge gemacht. Also, ne, der war in seinem Inneren eben nicht schön. Und das ist so eine innere Schönheit. Das ändert sich dann übrigens im 19. Jahrhundert. Und da gibt's eine Beziehung zwischen dem Judentum und dem Christentum, weil im 19. Jahrhundert, als Juden dann anfingen, gleichberechtigt zu werden, so ganz langsam, da hat man als erstes den Gottesdienst verschönert. Also die erste Reform 1810 in Seesen, daher kommt der Begriff Reformjudentum, das waren ästhetische Verschönerungen. Also dass man die Orgel einführte, damit der Gesang schöner klingt und vor allen Dingen auch gleichmäßig. Also zum Beispiel jüdisches Gebet ist, jeder betet für sich hin. Das ist ein allgemeines Gemurmel und das galt als irgendwie im 19. Jahrhundert nicht so toll. Und vielleicht kennt ihr die Musik des 19. Jahrhunderts, ne, Romantik. Also das war damals Ästhetik und schön, so dass man dann plötzlich jüdische Komponisten hatte wie Sulzer, Lewandowski, die wirklich romantische Gefühle, also eine expressive Musik geschaffen haben. Und hier entsteht dann der Bruch mit den traditionellen Juden, ne? Dass da dann war, nee, also so kann nicht Gottesdienst sein, man soll nicht die Bräuche der Umgebung nachahmen. Und das ist eine äußere Schönheit, die passt nicht. Und das ist wirklich auch der Bruch eigentlich gewesen, ob man in eine Orgelsynagoge ging oder in eine traditionelle. Also es war gar nicht, das kam alles später, dass es auch ethische Fragen sind und was sonst noch eigentlich dann in der Erneuerung des Judentums im 19. Jahrhundert war. Ne? Und übrigens hat dann schon auch die Orthodoxie unter dem Einfluss dieser Neuerungen, also heute ist auch ein modern orthodoxer Gottesdienst ästhetisch schön. Also das hatte dann schon noch mal eine Rückwirkung auf alle jüdischen Strömungen am Ende.
Spannend, diese Ambivalenz im Judentum zu Schönheit mitzubekommen.
Und übrigens, was auch klasse ist, das Wort, das hebräische Wort Beget, Kleid, Kleidung. Das ist ja im Grunde die Verschönerung von uns Menschen. Ne? Das kommt von derselben Wurzel wie Bagat. Also wir kennen das aus dem Sündenbekenntnis. Ashamnu, Bagatnu, wir haben gesündigt, wir haben betrogen. Also dass Kleider was Trügerisches haben und nicht... Ne, also wenn man mal guckt, so in der Tora-Geschichten, wann ist jemand nackt und wann hat jemand Kleider oder wo kommen Kleider ins Spiel? Die Josef-Geschichte oder Jakob Esau, der zieht sich da irgendwie so Fellhemden-Ärmel an oder so. Ne? Und der Priester ist da wirklich eine Ausnahme und diese Priestergewänder als Schönheit Gottes.
Das ist echt spannend. Da die Kleiderfrage können wir vielleicht nochmal wann anders aufgreifen. Ich würde mal ein bisschen zurückkommen noch zu dem christlichen Denken, was Herrlichkeit Gottes angeht. Wir hatten das ja jetzt schon aus jüdischer und aus muslimischer Sicht ein bisschen. Und meine Frage blieb also zur Schönheit und Herrlichkeit Gottes. Und dann habe ich mich lange mit der Theologie Hans-Urs von Balthasars auseinandergesetzt. Aber auch mal abgesehen von ihm, der auch ja strittig sein kann in manchen Themen. Also auch sonst findet man Spuren in die Richtung, die sagen würden, im Christentum kann man eigentlich das Kreuz nicht außen vor lassen. Und wenn man das Kreuz mal anschaut, ist es ja eigentlich das hässlichste Symbol, was man sich vorstellen kann. Wie kann das eigentlich einbezogen werden in das Denken von Schönheit und Herrlichkeit im Christentum? Aber da es so ein zentraler Ort ist, muss man eben überlegen, wie kann das gehen, dass dieses hässliche Symbol auch was von der Schönheit und Herrlichkeit Gottes zeigen kann. Und das ist theologisch auch gut erklärbar, wenn man schaut, was da eigentlich geschieht am Kreuz, nämlich dass Jesus Christus sich hingibt an Gott und an die Menschen und in dieser Hingabe eben für Hans-Urs von Balthasar die Herrlichkeit Gottes aufstrahlt. Also eigentlich ist da so eine Art Dialektik, also in dem Gegenteil von dem, was man sieht, nämlich dieser Hässlichkeit scheint eigentlich die Liebe Gottes auf und damit die Herrlichkeit Gottes aus christlicher Sicht.
Naja, also Cordula, bei aller Freundschaft, da kann ich nicht mit. Also wenn wir Jüdinnen, Juden das Wort Kreuz hören, dann kommen da Assoziationen. Also die bekannteste ist Kreuzzüge. Also da ist das Wort ja schon drin, ne? Aber dann auch, weißt du, im Namen des Kreuzes mussten Jüdinnen und Juden in der Vergangenheit so viele Zwangspredigten hören, Zwangstaufen. Also das Kreuz empfinde ich mit als brutalste Gewalt, als größte Hässlichkeit. Ich meine, es ist eine Leiche, die da ausgestellt. Also Zeichen von größter Unreinheit und eben all die Gewalt, all das Leid, was mit dem Kreuz verbunden ist. Also
ja, wenn ich das so höre, dann macht mich das natürlich auch erst recht traurig, dass das Kreuz so als Machtsymbol verstanden wurde, ne, in der Geschichte.
Ja.
Und eigentlich ist das sozusagen ja auch, wir kommen ja auch als Christen natürlich nach der Kreuzigung und dem Leiden und Sterben Jesu immer schnell zur Auferstehung. Ne? Und da ist natürlich dann immer dieser Sitzen zur Rechten Gottes und so, da kommt dann immer die viele Macht ins Spiel. Aber eigentlich das Kreuz, wo du das so beschrieben hast, als so diese Leiche, die da hängt und genau darauf möchten die heutige moderne Theologie ja auch hinaus, dass eben Gott bei den Leidenden und Sterbenden ist. Der ist nicht der, der auf der Seite der Macht steht, wie das so politisch-theologisch verstanden wurde. Ne? Da bei den Mächtigen ist der Gott und deswegen auch bei den Kreuzfahrern und bei denen, die das Kreuz irgendwo hintragen. Und deswegen wird das Kreuz da hingestellt, wo man eben Macht ausdrücken will, sondern eigentlich ist es eine Verkehrung dessen, was eigentlich sichtbar ist am Kreuz. Aber es ist natürlich schwer, das in dieser ganzen Machtgeschichte des Christentums heute dann jetzt im jüdischen Gespräch, christlich-jüdischen Gespräch.
Na, die 2000 Jahre sprechen halt
genau,
richtig
die Jahre
laut.
Sprechen
ne?
laut und das ist natürlich nicht so einfach, jetzt im christlich-jüdischen Gespräch, im jüdisch-christlichen Gespräch so deutlich zu machen, dass es
Vielleicht kann man das auch nicht mehr. Also ich glaube, das ist so mit so viel Leid verbunden für uns. dass man das vielleicht gar nicht reparieren kann. Gibt es eigentlich andere christliche Symbole, die man ersetzen könnte? Also könnte man statt, also das Kreuz ist ja wirklich so ein Symbol geworden, wie bei uns so der Leuchter oder seit der Shoah ist jetzt auch der Magenta Vit, der Davidstern, das war es ja ursprünglich gar nicht. Aber so als Symbol für diese Religion, gibt es eigentlich andere Symbole, als die das Christentum zeigen könnten, als ja, das Kreuz?
Ursprünglich, ich bin da geschichtlich nicht allzu tief bewandert, aber da gibt es ja den Fisch als Zeichen für Christen, ne? Und da ist ja, das Kreuz, ja, glaube ich, in dieser Zeit überhaupt noch nicht dieses krasse Symbol. Man müsste mal nachschauen, wann das Kreuz eigentlich so eine Bedeutung gewonnen hat. Aber ich glaube, rückwärts kann man auch da als Christ jetzt nicht gehen und zu sagen, wir nehmen das jetzt als Hauptsymbol, wir nehmen wieder den Fisch, obwohl der natürlich an vielen Autos klebt und natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Symbol ist, was wir vielleicht an anderer Stelle nochmal erklären können. Aber dieses Kreuz, das hat ja auch in unserem täglichen Gebet als Katholikinnen und Katholiken nehmen wir das Kreuzzeichen auf die Stirn, auf die Brust und dann von links nach rechts. Das hat ja auch so eine Bedeutung eben, dass Gott Mensch wird von der Stirn, von oben, ne, eben nach unten wird, kommt Gott als Mensch auf diese Erde, in unser Herz sozusagen. Und das Umspannende dann von links nach rechts, von der linken zur rechten Schulter, das hat ja nochmal was den Geist dann einbezieht. Also auch da kommt was Trinitarisches zum Ausdruck. Also das ist ja auch so ein wichtiges Symbol in so einer Gebetshaltung, in vielen Dingen. Das ist nur ein Beispiel, dass ich glaube, wir könnten jetzt als Christen uns nicht vom Kreuz lösen. Aber die Frage wäre natürlich auf längere Sicht, wie können wir das im Gespräch im jüdisch-christlichen Gespräch näher bringen, dass es nicht mehr diese Machtgeschichte nur im Vordergrund steht. Was sagt denn, oder was würdest du als Muslima denn zum Kreuz sagen?
Genau, wie ist denn eure Sicht auch auf Kreuzzüge? Hattet ihr auch, also ihr wart ja genauso Opfer wie wir.
Zuerst sollte ich sagen, dass das Kreuz bei uns eigentlich keine theologische Rolle spielt. Himmelfahrt Christi schon, aber nicht das Kreuz. Also die Muslimen glauben nicht, dass Jesus Christus gekreuzt wurde. Deshalb ist Kreuz bei uns eigentlich kein Thema. Aber nach meiner Wahrnehmung und Erfahrung als iranische Muslimin wird das Kreuz als heiliges Zeichen des Christentums als eine abrahamische Religion wahrgenommen und von daher normalerweise respektiert. Und was du, Annette, über Kreuzzüge gesagt hast, betrifft eigentlich den Muslimen nicht, weil wir sehen uns nicht als Opfer der Kreuzzüge, weil erstens die Kriege zwischen den Kreuzzügen und dem muslimischen Kalifat damals ein Kampf auf Augenhöhe war. Noch wichtiger ist, dass es ist schon klar, dass diese Auseinandersetzung ein Kampf um Macht und um Territorien war. Ja, und deshalb spielte die Religion nicht das Hauptrolle im Gedanken der Muslime an dieses Ereignis. Von daher ist das Kreuz nicht vor allem mit dieser politischen Geschichte in Verbindung gedacht.
Also das Thema unserer Folge war ja Schönheit. Wie sollen wir die Folge eigentlich überhaupt nennen? Schönheit und Religion, Schönheit und Gott. Also wenn wir nochmal so gucken, Schönheit. Wie würdet ihr jetzt auf zusammenfassen zum Abschluss? Was würdest du sagen, Cordula? Was ist Schönheit im Christentum? Was ist Schönheit? Also so mal in einem Satz.
Also ich durfte lernen in meinen Forschungen, dass die Schönheit und Herrlichkeit Gottes im Christentum sich nicht nur in diesen Dingen, die man erwartet, also eben Kunst, schöner Natur und so äußerlich wirklich ästhetisch schönen Dingen zeigt, sondern in ganz besonderer Weise in der Hässlichkeit des Kreuzes eben die besondere Liebe und Herrlichkeit Gottes offenbart. Und das in dieser Gegenteiligkeit, wo ich sie nicht erwarte, das durfte ich aus christlicher Sicht lernen.
Aus jüdischer Sicht würde ich das so zusammenfassen, dass wir auf der einen Seite gemahnt werden, nicht auf Äußerliches zu achten, sondern auf innere Schönheit. Und dann aber doch auch, zum Beispiel, es gibt das Konzept Hidur Mitzvah, also dass man eine Mitzvah schön macht. Das hat aber was damit zu tun, dass der Priester schön war. Ne? Also wenn ich zum Beispiel eine Laubhütte, eine Sukkah baue an Sukkot, dann reicht das, wenn ich da eine bestimmte Art diese Hütte baue und die ein bestimmtes Maß und so, das reicht. Ich muss die nicht schmücken. Oder am Schabbat, ja, da decke ich das Schabbatbrot ab. Das reicht, wenn ich eine Serviette drauflege. Aber da ist so eine Tendenz, eine Mitzwa, die Gegenstände, die man dazu braucht, zu verschönern, weil das was mit Gott zu tun hat. Also Gott ist Schönheit. Ne?
Zusätzlich zu Gottes Eigenschaft als schön, gibt es auch die Rede von Zeichen Gottes im Koran und also die Art und Weise, dass die natürlichen Phänomene und alles so poetisch im Koran beschrieben wird, das spielt auch das eigentlich gestaltet muslimisches Verständnis von Schönheit. Also und ich glaube, dass es geht genau um diesen poetischen Weg, die natürlichen Phänomene zu irgendwie beschreiben. Ich habe das einfach wiederholt.
Also Poesie, Schönheit ist Poesie, dann
ja, da
Sprache.
Ja, da merkt man wieder den Schwerpunkt, der ja auch durch den Koran auf die Sprache gelegt wird. Ne? Und jetzt könnte man noch so viel weiterreden. Wieso ist es eigentlich so, dass jetzt ausgerechnet im Christentum so viele Bilder und Kunstwerke in den Kirchen hängen und warum ist das im Islam und Judentum nicht so? Oder dann könnte man noch weitersprechen über dieses Verhältnis von Schön und Gut, was ja eigentlich von den Griechen kommt, was, soweit ich weiß, auch sowohl im Jüdischen als auch im Islamischen zu finden ist durch unsere griechische Vergangenheit. Also da gäbe es noch viel, aber das müssen wir was anders uns anschauen. Genau.
Ein andermal.
Jetzt waren
genau.
Schon genug Themen.
Wir haben ja noch viele Folgen
für heute dabei.
Ja.
Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis dann.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.